Herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Ich begrüße Sie zu Rekurs, der theologische Podcast. Kurzweilig präsentierte Beiträge aus der Wissenschaft rund um Glauben, Religion und Kirche erwarten Sie hier. Nehmen Sie sich einen Moment und hören Sie Wissenswertes aus dem Institut für katholische Theologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Mein Name ist Brigitte Neuber, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich für systematische Theologie und darf Sie durch diesen Podcast begleiten. Weitere Informationen wie Literaturangaben, Lesehinweise oder Vorträge am Institut finden Sie auf unserer Homepage. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Rekurs. Heute begrüßen wir Lucia Werbig bei uns. Herzlich willkommen, liebe Lucia. Sie hat uns mitgebracht Papst Franziskus, Engagement gegen soziale Exklusion. Zu diesem Thema hören wir gleich einen Vortrag von Lucia. Sie ist hier bei uns am Institut wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professor Ansgar Kreuzer in der systematischen Theologie.
Ja, vielen Dank. Genau. Ich arbeite also zur Sozialverkündigung von Papst Franziskus und besonders zu der Frage, wie dahin das Thema der sozialen Exklusion vorkommt. Und dieses Thema wurde jetzt nach seinem Tod in der Berichterstattung auch und den Echos auch sehr hervorgehoben. Da hieß es zum Beispiel in Página 12, eine Zeitung aus Buenos Aires, er predigte für die Armen, Abgeschriebenen und ihre Rechte. Und die Taz schrieb, in allen Fragen, die die weltweite Migration, Umweltschutz und eine faire globale Wirtschaftsordnung samt einer echten Solidarität mit den Armen der Welt betrafen, war Papst Franziskus auf der richtigen Seite und ein sehr wichtiger Mahner. El Mundo aus Madrid hat geschrieben, er wollte den Ausgeschlossenen eine Stimme verleihen und Liberación und El País und so weiter, alle haben sie eben dieses Engagement für Arme, für Geflüchtete und auch für die Ökologie hervorgehoben. Eine besondere Würdigung möchte ich noch erwähnen, die war, kam von dem politischen Komitee der Weltbegegnungen der Volksbewegungen. Das sind, da haben ja mehrere Treffen stattgefunden von Papst Franziskus mit diesen Volksbewegungen. Da sind so Organisationen dabei wie zum Beispiel die Landlosenbewegung aus Brasilien, die Union der Arbeiter, der Wirtschaft der Ausgeschlossenen aus Argentinien, die Slum Dwellers International, die Weltbewegung christlicher Arbeitnehmer und auch La Via Campesina, eine Organisation von Kleinbauern. Und die schrieben dann, seit dem ersten Weltkongress 2014 bis zu seiner letzten Botschaft sah er den bescheidensten und rechtlosen ArbeiterInnen, in denen ohne Land, Obdach und Arbeit eine transformative Kraft, eine lebendige Hoffnung, einen Keim der Geschwisterlichkeit und Freundschaft, die eine wirklich bewohnbare Welt aufbauen kann. Er erinnerte uns daran, dass der christliche Glaube und jedes menschliche Gewissen den Schrei der Leidenden nicht zum Schweigen bringen und sich nicht mit der Wegwerfkultur abfinden kann. Also das, denke ich, macht ein wenig schon den Anteil deutlich seiner Verkündigung, den er eben den Opfern der sozialen Gewalt und der Anklage dieser Gewalt widmete. Ich möchte kurz was sagen zur Einordnung, dadurch, dass ich den Hintergrund von Franziskus ein bisschen beleuchte. Er stammt ja aus Buenos Aires, aus Argentinien und war seit 1958 Jesuit, hatte verschiedene Ämter dann im Orden, war später auch Weihbischof und dann eben Erzbischof in Buenos Aires. Zeugnis möchte ich teilen von Jorge Luis Borges, ist das ein sehr bekannter argentinischer Schriftsteller gewesen und er hat ihn eben im Rahmen der Ausbildung kennengelernt, als er Lehrer für Literatur war, also Bergoglio war Lehrer an einer Schule. Und Borges sagt eben über ihn, 1979 hat er dieses Interview gegeben, mit dem Jesuiten, der Chemieingenieur und ein sehr guter Leser ist, verstehe ich mich besser. Er unterrichtet Literatur und hat meine Texte in seinen Unterricht einbezogen, was mir etwas übertrieben erscheint. Ich versuche, ihn davon abzubringen und wiederhole, dass sie wertlos sind, dass es sich nur um ein paar Entwürfe handelt, aber er hört mir nicht zu. Abgesehen davon ist Pater Bergoglio ein intelligenter und vernünftiger Mensch. Mit ihm kann man über jedes Thema reden, Philosophie, Theologie, Politik. Aber es gibt etwas, das mich ein wenig beunruhigt. Mir ist aufgefallen, dass er genauso viele Zweifel hat wie ich. Ich weiß nicht, ob das für einen religiösen Menschen das Richtige ist. Meine Mutter wäre über so etwas entsetzt gewesen. Aber vielleicht ist es nicht so seltsam, wenn wir berücksichtigen, dass er ein Jesuit ist. Natürlich sind diese Menschen historisch Normübertreter und verfügen sogar über einen Sinn für Humor, zusätzlich zu ihrem Umgang mit Konzepten, die sich in manchen Fällen von denen in anderer Kongregationen der Kirche unterscheiden. Ja, das fand ich doch ein ganz interessantes Zeugnis und auch gerade, weil er sich eben, wo er von Zweifeln spricht, eben auf Zweifel in religiöser Hinsicht natürlich bezieht. Ne? Ja, zum Wirken noch Bergoglios in der Erzdiözese als Weih- und Erzbischof. Mich hat in Buenos Aires, als ich die Gelegenheit hatte, sehr beeindruckt zu sehen in einem sehr marginalisierten Viertel der Villa 21-24, in dem zu 75% paraguayische Eingewanderte leben, unter sehr prekären Lebensbedingungen, dass eben Bergoglio da immer noch sehr präsent war, auch im Gedächtnis der Leute. Einige Leute haben mir erzählt, wie oft er in das Viertel kam, zum Teil jedes Wochenende, und eben nicht sich fahren ließ, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kam und zu Fuß und sie zu Hause besuchte. Und sie meinten, ja, jeder hat hier ein Foto mit ihm. Er hat auch versucht, eben für eine gewisse Inklusion dieser Villas zu arbeiten, gewisse Bedarfe der Menschen zu decken durch eben Verhandlungen mit dem Staat und auch dafür gesorgt, dass eben ja, soziale Dienstleistungen da eingerichtet wurden, also jetzt von Seiten der Kirche, wie Essensausgaben, mehrere Essensausgaben, eine Schule, Radiostationen, Kinder- und Jugendgruppen, Sport, Nachhilfe, Musikunterricht und so weiter. Und er hat sich zum Beispiel darüber hinaus gegen Menschenhandel engagiert und auch den Kontakt mit vielen sozialen Bewegungen und Organisationen gepflegt. Also war hier schon die soziale Exklusion eben ein großes Thema für ihn. Das war es eben auch in Argentinien zu der Zeit. Das zeigt sich auch in seinen Texten und in seinen Predigten aus dieser Zeit. Er spricht zum Beispiel von der Aufspaltung zwischen der sogenannten Elite und dem Volk, dem mangelnden Dienst der Politik am Gemeinwohl, dass es die Politik eben dem Kapital nicht genügend Grenzen setzt und eben die Exklusion eines großen Teils der Bevölkerung. Und das setzt sich dann in den späteren Schreiben als Papst fort. Zumindest kann ich das sagen mal für das Apostolische Schreiben Evangelii Gaudium von 2013 und für die Sozialenzykliken Laudato Si von 2015 und Fratelli Tutti von 2020. Da sind eben sehr präsent diese Themen der Machtkritik oder dass er eben den Machtmissbrauch sowohl durch Politik, durch Wirtschaft und so weiter anklagt, dass er spricht von der Vergötterung des Geldes und auch der Technik und auch eben die Kirche als zu reformieren ansieht. Er bezog sich, hat sich früher auch schon bezogen auf die Geschichte und Kultur als verbindende Prinzipien eben zu diesem Thema des sozialen Zusammenhalts, worin wir auch den Einfluss der argentinischen sogenannten Theologie des Volkes sehen, die sich für die Verarmten engagiert und auch gegen eine Art Negierung der eigenen christlichen Kultur. Das ist auch immer ein Thema, das wir später wiederfinden dann in den Schreiben und wie auch das Thema des Volkes als Gemeinschaft. Er sprach auch als Erzbischof schon von der sozialen Liebe, sowie sehr häufig von der Kultur der Begegnung, die auch bis in Fratelli Tutti eben vorkommen. Und er übte sehr scharfe Kritik an den Politikern, so sagte er zum Beispiel mal, so sind das Leid der anderen und die Zerstörung, die durch solche Spiele der Macht und Reichtumssüchtigen verursacht werden, für sie nur Spielsteine auf einem Brett, Zahlen, Statistiken und Variablen in einem Planungsbüro. In dem Maße, in dem die Zerstörung zunimmt, suchen sie nach Argumenten, um weitere Opfer zu rechtfertigen und zu fordern. Unter dem immer wiederkehrenden Vorwand, dass es keinen anderen Ausweg gibt. Öffnen wir rechtzeitig die Augen. Auf unseren Straßen wird ein blinder Krieg geführt, der schlimmste von allen, der Feinde, die nebeneinander existieren und sich nicht sehen, während ihre Interessen sich überschneiden, verwaltet von schmutzigen, kriminellen Organisationen. Und auch die Zuwendung zu den verarmten Schichten baute Bergoglio als Erzbischof stark aus. Zum Beispiel durch die Schaffung des Vikariats der Elendsviertelpriester, deren Zahl er zudem von 8 auf 26 erhöhte. Er führte eben diese karitativen Aktivitäten forciert, die Politik kritisiert, aber auch einen Dialog initiiert, einen Dialogprozess ab 2000, wo es eben zu diesem starken Zusammenbruch kam in Argentinien, mit Politikern, um den Wiederaufbau der gesellschaftlichen und politischen Strukturen zu ermöglichen. Also damit haben wir so einen kleinen Überblick von Themen, die Bergoglio geprägt haben und sich in seinem Handeln als Papst wiederfinden. Evangelii Gaudium ist sehr von den Problemen der Exklusion durchzogen. In Laudato Si geht es dann auch um die sogenannte Exklusion der Umwelt und in Fratelli Tutti zum Beispiel um die Abschottung einiger Länder.
Vielen Dank, liebe Lucia, für diesen Einblick in das Wirken von Jorge Bergoglio oder auch dann später Papst Franziskus. Hören Sie nun das Interview. Die erste Frage unseres Interviews bezieht sich gleich auch direkt auf dein Projekt. Du forschst zur Sozialverkündigung von Papst Franziskus und wie darin das Thema soziale Exklusion vorkommt. Was genau können wir uns unter dem Stichwort soziale Exklusion im Kontext seiner Schriften vorstellen? Was fällt also alles darunter?
Ja, dazu kann ich am besten erstmal bei Evangelii Gaudium ansetzen. Also das fällt natürlich streng genommen nochmal am Rande bemerkt nicht unter die Sozialverkündigung, weil es eben jetzt nicht als Sozialenzyklika publiziert wurde, aber dieses apostolische Schreiben berücksichtige ich eben schon sehr, weil einfach eine sehr starke soziale Botschaft drinsteckt. Und er sagt zum Beispiel da in der Nummer 53 gibt es einmal diesen prägnanten Satz, diese Ökonomie tötet, der ja auch sehr stark kritisiert worden ist, der aber eben auf ja sehr, sehr konkrete und klare Tatsachen eben verweist, auf eine Wirtschaftsordnung, die strukturell und systematisch eben viele Menschenopfer fordert. Und das nennt er hier an der Stelle dann auch Exklusion. Und nennt da auch noch ein paar Hintergründe, sagt er zum Beispiel, Probleme sind eben da ein Spiel des Wettbewerbs und des Rechts des Stärkeren, bei dem die Mächtigen die Schwächsten verschlingen. Als Folge dieser Situation sehen sich breite Bevölkerungsschichten ausgeschlossen und marginalisiert. Ohne Arbeit, ohne Perspektiven, ohne Ausweg. Und das heißt auch, wir haben eine Wegwerfkultur. Da sehen wir ja zum Beispiel schon mal dieses Element der Arbeit, das auf jeden Fall, was soziale Exklusion angeht, sicherlich sehr zentral ist und was eben Papst Franziskus auch in den Fokus stellt in der Tradition eben auch der Soziallehre. Und diese Sätze, die dann folgen, gehen auf Bergoglio zurück aus einem Text von 2007, den er schon in Aparecida eben vorgetragen hat und der dann so auch in diesen Sätzen ins Abschlussdokument von dieser Bischofskonferenz von Aparecida, der lateinamerikanischen Bischofsversammlung, eingegangen sind. Und da schreibt er, es geht nicht mehr nur um das Phänomen der Ausbeutung und Unterdrückung, sondern um etwas Neues. Durch Ausgrenzung, also das wäre die Exklusion, wird die Zugehörigkeit zur Gesellschaft, in der man lebt, an ihren Wurzeln getroffen. Denn man steht nicht mehr ganz unten, am Rand oder ohne Macht, sondern außen vor. Die Ausgeschlossenen werden nicht ausgebeutet, sondern werden weggeworfen, sind überflüssig. Also damit beschreibt er dann unter anderem, würde ich sagen, eben diese Tatsache, dass viele Menschen gar keinen Platz mehr finden, zum Beispiel im Arbeitsmarkt, und dass sie eben auch de facto als nicht mehr menschlich angesehen werden oder eben fast schon als Müll, als auf jeden Fall nicht nötig für die Gesellschaft und damit eben der Mensch nicht mehr im Zentrum steht, wie es eben die Soziallehre einfordern würde oder eben mit Laudato Si eben, dass die ganze Schöpfung eben im Zentrum steht. Und das zeigt eben auch einen gewissen Gesellschaftszerfall an, wie er dann auch dazu Bedenken gibt. Da würde ich das noch so einordnen, dass er damit eben eine Tendenz beschreibt, diese Exklusionstendenz, dass den Menschen das Leben wirklich auch entzogen wird, vorenthalten wird. Da könnte man es auch nochmal mit dem Armutsbegriff vergleichen. Da wird bei Exklusion vielleicht deutlicher, dass es eben wirklich um einen letztlich Akt der Gewalt geht oder eben um ein Vorenthalten. Und grundsätzlich hält er so ein wenig dagegen, unter anderem natürlich sehr stark die Gemeinschaft, aber auch dass die Wahrnehmung der Nächsten, die Wahrnehmung dieses Leids, er hat diesen Terminus, das abgeschottete Ich, das abgeschottete Selbst in Evangelii Gaudium, also diese Abschottung zu überwinden und die Arbeit betont er da auch nochmal stark, dass die Arbeit eben für, das nennt er an anderer Stelle nochmal so, die würdige, freie, kreative, beteiligte und solidarische Arbeit würde eben eigentlich diese Einbeziehung oder diese Inklusion ermöglichen.
Was waren die Weltbegegnungen der Volksbewegungen? Welche Bedeutung gab Franziskus den Volksbewegungen?
Ja, genau. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, diese Erklärung dieses Komitees. Es handelt sich also dabei um die Movimientos Populares, die Bewegung, die es eben in vielen Ländern gibt. Wie gesagt, er hatte schon in Buenos Aires viel Kontakt mit solchen Bewegungen aufgebaut und hat dann eben, seit er Papst geworden war, regelmäßig zu Treffen eingeladen. Aus über 60 Ländern kamen da Bewegungen zusammen. Es wurde diskutiert, es wurde auch versucht, gemeinsame Interventionen eben auszuarbeiten. Also da gab es mindestens 5, 6, ich weiß gar nicht, ich konnte es gar nicht genau rausfinden, wie viele Treffen. Und er hat da eben diesen Volksbewegungen sehr starke Botschaften mitgegeben. Er hat sie bezeichnet als Zeichen der Hoffnung. Er hat ihnen gesagt, ihr seid die hier den Schrei der Ausgeschlossenen laut werden lassen müssen in dieser Welt. Er sagte auch, ihr seid ein wesentlicher Teil jener Menschheit, die angesichts eines Systems des Todes für das Leben kämpft. Also er hat ihnen sehr viel zugetraut. Er sagt ihnen sogar, die Zukunft der Menschheit liegt zu einem großen Teil in euren Händen, in eurer Fähigkeit, euch zu organisieren und kreative Alternativen zu fördern. Eben zum Beispiel durch den Kampf um die drei Ts. Das ist dieser aus dem Spanischen so ein Ausdruck, um den es viel ging bei diesen Begegnungen. Das sind Tierra, Techo y Trabajo, also Land, ein Obdach und Arbeit. So als Foki dieses Engagements. Und er sagt ihnen zum Beispiel 2015 in Santa Cruz in Bolivien, ihr seid die Protagonisten sein müssen oder auch sind de facto in diesen wichtigen Wandlungsprozessen, die wir halt brauchen, national, regional und weltweit, die menschliche Alternative zu dieser Globalisierung der Exklusion aufbauen können, weil sie eben die Fähigkeit haben zu mobilisieren und das eben deren Stärke ist. Also wirklich von unten auf die Menschen zu mobilisieren, Alternativen auch zu zeigen, und Forderungen an die Politik zu richten. Er nannte da so Beispiele wie Arbeiter, die sich organisieren und Firmen übernehmen, die eigentlich schon mehr oder weniger im Konkurs waren, also selbstverwaltete Firmen oder Direktvermarktung von Lebensmittelproduzierenden oder auch Müllsammlerkooperativen. Und eben diese Bewegungen sind einfach direkt dran an den Bedürfnissen der Menschen, die am marginalisiertesten sind. Deswegen sehen sie auch eher die Lösungen.
Zur letzten Frage. Inwiefern ist das Politikverständnis von Papst Franziskus kritisiert worden? Beziehungsweise würdest du es auch kritisieren?
Ja, ich würde da nochmal kurz anknüpfen an die Frage davor. Ich habe dazu auch eine Einordnung gelesen von einer engen Mitarbeiterin von Papst Franziskus, die sagte, in seinen Dokumenten werden wir nicht das Wort Demokratie finden, sondern unser Wort, das wir benutzen, ist Partizipation. Weil wir sehen manchmal, dass Demokratie eben auch ein Stück missbraucht wird, in dem Sinne, dass es ein rein repräsentativer Mechanismus wird. Und sie schreibt dann, Repräsentation ist nur denjenigen vorbehalten, die ein Stück vom Kuchen haben oder etwas zu sagen haben. Und diejenigen, die kein Stück vom Kuchen haben, die sind da gar nicht vertreten. Sie können sich also nur persönlich bewegen, deswegen heißen sie Bewegungen. Und sie demonstrieren im öffentlichen Raum, sie treten als Wesen in Erscheinung. Ja, und die Kritik ist sicherlich ein sehr, sehr weites Feld, das kann ich auch gar nicht so überblicken. Aber diese Frage, also wie man zu Veränderungen kommt, ist sicherlich so ein Thema. Und in Fratelli Tutti gibt es auch einen Absatz, wo er nochmal auf die Volksbewegungen eingeht und auch den nochmal einen sehr wichtigen Status so gibt. Dieses Ausgehen wirklich von sozusagen der Basis und von unten und so, die Veränderungen müssen von unten kommen, von den Menschen, das zeigt ja, dass es schon auch ein gewisses Misstrauen gibt sozusagen in die Institutionen, was ich zum Teil auch nochmal mit dem lateinamerikanischen Hintergrund verknüpfen würde. Da hat sich das einfach auch immer sehr stark gezeigt, dass eben die Institutionen oft versagen oder gerade sozusagen gegen das eigentliche Volk arbeiten. Also, dass es diesen inneren Krieg de facto nicht erklärt, aber de facto gibt, wie ja vorhin auch in dem Zitat anklang. Und da ist sicherlich ein Problem, das wir vielleicht haben, von unserem Kontext aus uns an diese Themen anzunähern, dieser Volksbegriff, der hier eben sehr viel belasteter ist und in Lateinamerika sehr viel omnipräsenter ist, also gerade auch in dem Sinne sozusagen ein Kampfbegriff ist, dass es um die Einforderung der Rechte von Exkludierten geht und vor allem eben auch auf das arme Volk. Also Volk heißt oft auch das arme Volk im Gegensatz zu der Elite, die eben gegen das Volk arbeitet ist. Und natürlich auch der indigene Hintergrund gibt dem auch nochmal einen anderen Klang. Von daher, ja, ist das, glaube ich, ja, muss man einfach erstmal Verständnis aufbringen oder versuchen, das zu verstehen, so aus diesem Hintergrund. Dennoch würde ich vielleicht sagen, es gibt auch Passagen eben in seinen Schriften, wo es um die Identitätsfragen geht oder Volk eben auch mit einer Identität, der sehr stark verknüpft wird. Und da würde ich dann doch fragen, was ist das für eine Art von Identität? Ich könnte Identität eigentlich nur wirklich ganz streng offen oder dialogisch verstehen. Andernfalls, denke ich, wird sie immer auch eine ausschließende Wirkung haben. Und da würde ich eben dann ein gewisses Problem sehen. Und gerade, was sich auch in der lateinamerikanischen Geschichte gerade gegenüber den Indigenen so stark gezeigt hat. Also das ist einfach ein wirklich schwieriger Widerspruch. Und andere Widersprüchlichkeiten, ja, die gibt es bestimmt auch. Das ist klar, also zum Beispiel spricht er manchmal davon, dass das Volk eben eine Realität ist. Auf der anderen Seite sagt er, diese Realität irgendwie muss konstruiert werden, ist ein schwieriger Prozess. Und da sehe ich auch irgendwie noch so eine gewisse Inkonsistenz. Aber ja, erstmal nur das.
Vielen Dank, liebe Lucia, für den Einblick in deine Forschungsarbeit. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge zum Thema Papst Franziskus. Engagement gegen soziale Exklusion. Sie hörten Rekurs, der Podcast des Instituts für katholische Theologie der Justus-Liebig-Universität Gießen. Auf Wiederhören!